Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, es ist so ein Montag, wo ich wirklich fasziniert bin, lieber Veggie, dass du schon nach zwei Episoden aus diesem Podcast schon wieder rausfliegst fast. Also, das ist ja schon irre. Also,
Naja,
da
gut, vielleicht
hast du
hast du mich
deine.
auch unter falschen Voraussetzungen eingestellt.
Ach, ist das so?
Ja.
Meinst du?
Ja.
Also, glaubst du, dass ich vielleicht, dass du Blendwerk warst und dass ich mich irgendwie einfach nur wieder von dir hab locken lassen?
Naja, Moment mal gerade. Ich habe auch unter ganz anderen Voraussetzungen bei dir unterschrieben, ne? Ich habe gedacht, du machst einfach so den Podcast so schön wie vor 2 Jahren, ne? Als mein Vorgänger einfach dir verfallen ist. Und ich komme hin und, also außer dem Technikchef, nur noch Fragilität, ne? Wo sind denn all die versprochenen Superstars und Superhasen und alles? Also, ich weiß es nicht.
Gut, also ein richtig guter Trainer und Podcast-Host kommt ja auch ohne Material aus, ne? Also der hat ja praktisch Stimme, Intelligenz, Schönheit, alles das, was du mitbringst.
Wahnsinn,
Aber
wie oft
leider
ich
hat's.
übrigens auch gefragt werde, ob du wirklich so schön wärest,
Ja,
wie hier
das.
suggestiert wird.
Ich
Su
hoffe, du hast die richtige
suggeriert,
Antwort.
suggestiert, was erzähle ich denn?
Ich hoffe, du hast die richtige Antwort parat, aber ich kann dir eins sagen. Wer mich gleich anzählt, ne, morgens,
Ja.
am Montagmorgen und mir falsche Voraussetzungen unterstellt, der braucht in den nächsten, ne, in der nächsten knappen Stunde eins, nämlich ganz schön dicke
Eier, wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleis
und Thomas Wagner.
Das ist doch alles Wahnsinn, oder? Also, was ist um diesen Spieltag rum alles passiert? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Guten Morgen, lieber Veggie.
Schönen guten Morgen, lieber Mike. Ja,
Wovon?
fangen wir doch einfach mal an
Bei Erik?
beim Spiel. Ja, fangen wir bei Erik an. Alles klar.
Fangen wir bei Erik an,
Fangen wir bei
oder?
Erik an, ja.
Also, das ist ja eine steile These, die du dir da indirekt angedeutet hast. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du weißt, was ich nicht weiß. Das ist natürlich viel. Aber hol uns doch mal rein. Glaubst du wirklich, das waren andere Absprachen, die man da getroffen hat? Und Erik muss jetzt mit so einer Rumpelmannschaft klarkommen? Oder wie ist das?
Ja, also das würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich das klassische Missverständnis, ne? Also Simon Rolfes musste sich ja damals oder wollte sich zwischen Fabregas und Ten Hag entscheiden. Ich hätte vom Gefühl her gesagt, Fabregas hätte dieser Mannschaft besser getan, weil er so auch ein bisschen im Spielstil in der Nachfolge von Xabi Alonso gewesen wäre, der natürlich ein absoluter Glücksgriff für den Verein war, aber der jetzt mittlerweile wahrscheinlich mit seinem Erbe auch fast sogar ein bisschen zur Belastung wird. Du hast natürlich eine unfassbar unglückliche Ansammlung an Personalentscheidungen, an Leuten, die dir wegbrechen. Tah wollte ja schon vor einem Jahr gehen. Wird zwar klar, wenn er das Angebot für sich sieht, ist er natürlich nicht zu halten. Frimpong hat immer gesagt, sein Traum ist die Premier League. Also dann hast du schon mal drei ganz wichtige Leute weg. So, und dann bricht hier noch Xhaka raus. Und da weiß man ja bis heute auch nicht so recht. Also der kann ja jetzt nicht von der großen Herausforderung Sunderland sprechen oder eine neue Sprache oder sowas. Der hat sich wohl nicht ganz vom Verein, sprich Caro und Rolfes, gewertschätzt gefühlt. So, und dann kommt ein neuer Trainer und als der verpflichtet wurde, war Xhaka ja zum Beispiel noch da. Und das ist sicherlich auch eine ganz zentrale Figur. Und dann hat der sicherlich die Namen gehört, die in der Pipeline sind, die ja jetzt auch teilweise wie Vasquez dann verpflichtet wurden. Und Ten Hag seinerseits hat aber gar keine Geduld walten lassen. Der hat also ganz klar immer gesagt, ich brauche neue Spieler und die Kommunikation auch intern muss so sein, ey Leute, ich warte hier nicht, ich baue nicht was auf, sondern ich bin gekommen, um auch meinen Ruf, der von Manchester United trotz 2 Pokalen ja auch ein bisschen angekratzt war, wieder aufzubauen. Und ich glaube, es ist tatsächlich jetzt nichts vorgefallen, dass du sagst, er hat einen silbernen Löffel geklaut oder vielleicht noch schlimmer goldene, sondern das ist einfach ein totales Missverständnis. Und man muss ja jetzt schon sagen, dass es gestern keine Rückendeckung mehr für ihn gab vom Verein. Das spricht ja dafür, dass es zu Ende geht. Das ist sicher ein Kratzer auch für Simon Rolfes, aber da muss man, glaube ich, dann wirklich sagen, lieber schnell beenden, also ein Ende mit Schrecken, als, wie sagt man so schön, ein Schrecken ohne Ende.
Aber du bist ja der Almanach des deutschen Fußballs und des internationalen Fußballs vielmehr. Kannst du dich daran erinnern, dass ein Trainer schon mal nach 2 Spieltagen direkt wieder gefeuert wurde? Also von der Qualität, der eingekauft wurde und wo man dann sich dann sofort wieder verabschiedet hat?
Ich habe gerade zwischendurch, war gerade ein bisschen unaufmerksam. Du hast gesagt, ob es das schon mal gab in der
Naja, in der Qualität. Also du holst einen hochdekorierten Trainer von Manchester United, der vorher noch Manchester United trainiert hat, und nach zwei Spieltagen sagst du, oh, Missverständnis, ciao.
Nee, also in der Bundesliga fällt mir jetzt fast keiner ein. Es gab das schon mal, ich glaube, es gab schon, wir müssen gleich mal kurz recherchieren, es gab schon mal Trainer, die haben noch nicht mal ein Pflichtspiel gemacht, aber in der Qualität, also dass der deutsche Meister von vor 14 Monaten einen Trainer verpflichtet, der sich bei Ajax richtig Renommee erworben hat, bei Manchester United zumindest noch zweimal Silberware gewonnen hat, dass das so ein Missverständnis ist, also da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Und ich glaube halt einfach, dass Ten Hag so mit seiner Art in das, was da war, also die Leute in Leverkusen trauern ja wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen Xabi Alonsos Art nach. Du hast ja auch gesagt, gut gekleidet, Gentleman. Und er ist ja eher so ein bisschen ein schroffer Typ, Ten Hag, dass das überhaupt nicht matcht. Jetzt werden sie nochmal neu einkaufen. Ich bin mal gespannt, wer dann als neuer Trainer auf den Mourinho wäre ja auch frei, aber der ist, glaube ich, noch ungeduldiger. Also das ist schon eine spannende Personalie, muss man sagen.
Absolut. Gibt's denn schon, du hörst ja dann immer auch in die Leitung rein und ihr bei Sky, ihr habt ja dann auch tatsächlich immer sehr, sehr gute Drähte überall hin. Ich weiß gar nicht, wie das so alles funktioniert. Das musst du mir mal irgendwann erklären. Aber gibt es schon irgendeinen Namen, der gehandelt wird?
Ich habe noch keinen gehört, wirklich nicht, weil ich gestern auch schon gedacht habe, dass das Kapitel gestern auch schon beendet wäre. Das ist es ja noch nicht. Ich glaube, sie werden heute noch versuchen, das, was sie mit Benzengier und sowas, was sie angeschoben haben, erstmal zu vollenden. Dann ist der Kader vollständig und dann kannst du ja auch mit einem neuen Trainer reden. Das war ja auch das Problem für Ten Hag. Du hast immer ständig gehört, ja, wir verpflichten neue Leute. Im Endeffekt hat man auch ein paar verpflichtet, wie Tillmann und Maser und so, aber das ist ja alles überhaupt noch kein Gefüge. Und ich glaube, seine Angst ist ganz einfach da, wenn du siehst, Dortmund stabil unter Kovac, Frankfurt, wie die marschieren, Leipzig ohne Europapokal.
Ja, also Köln auch fast durch.
Fast durch, das hast du ja immer gesagt, dass das unter Kwasniok so wunderbar funktioniert. Da kann ja sogar Platz 4 das Minimalziel in Gefahr geraten. Und ich glaube, dass dann auch vielleicht Ten Hag, das wird jetzt für ihn dann auch ein Kratzer sein, aber wenn du jetzt eine Saison spielst, die richtig schlecht ist, das macht sich in der Vita noch schlechter. Also ich glaube, die haben jetzt schon beide die Nase komplett voll.
Aber man muss auch sagen, wenn man nur ein bisschen das Spiel streift, das war auch bockstark von Werder Bremen. Also es ist nicht so, dass Bayer Leverkusen jetzt irgendwie die ganze Zeit nur schwach war, sondern es war auch, nachdem sie jedes Mal gefühlt haben, haben sie sich immer wieder ein bisschen zurückgefahren.
Aber Mike, sie führen 3-1 und haben einen Mann mehr. Also, dass wenn du ein zweites kassierst, dass dann natürlich irgendwie auch da alles angezündet ist, das ist ja auch klar. Und Werder wirklich mit einer Notelf und irgendwie so ein bisschen sinnbildlich, dass Koulibaly, der ja ein, zwei haarsträubende Fehler gemacht hat, gilt ja als eines der größten Innenverteidiger-Talente in Deutschland, hat ja auch den DFB-Pokal im Finale mit Werder gegen den KSC gewonnen. Das ist eben am Vorabend des Pokalfinals. Dass der dann am Ende noch den Punkt rettet, das ist natürlich irgendwie die Geschichte des Spieltages. Zeigt aber auch, dass Werder A, große personelle Probleme hat, aber B, schon glaube ich über Widerstandskraft, Talent im Kader und ein Trainer, der die Ruhe nicht verliert, verfügt. Das war natürlich für die Emotionen, für den Kopf deutlich mehr wert als nur ein Punkt.
Ja, absolut. Welches Spiel hast du gesehen, worüber wir jetzt reden sollen, wo du sagst, hat mich tatsächlich endlich mal wieder angezündet?
Ja, angezündet, das kann ich dir sagen, aber negativ hat mich das Derby am Freitagabend, aber da brauche ich noch, ich möchte jetzt nicht schon komplett ausflippen nach 5 bis 7 Minuten, deshalb lass uns erst nochmal, also mir ist es egal, ich überlasse dir den Vortritt, das Ballett oder die Diva vom Main?
Oh, das Ballett oder die Diva von Main? Dann lass uns die Diva von Main erstmal verhackstücken.
Ja, also da muss man festhalten, das sind ja fast für Eintracht Frankfurt Pflichtsiege gegen Werder oder Hoffenheim. Aber in Hoffenheim hat man sich natürlich auch in der Vergangenheit schon schwer getan. Nötigt mir den allergrößten Respekt ab, wie man wieder einfach ein Personalverlust außerordentlicher Qualität aufgefangen hat. Und wenn du jetzt mal reinschaust in die Mannschaft, ich mach das ja ab und zu mal ganz gerne, ne? Dann hast du hinten drin stehen Zetterer, der vertritt ja noch Kouassange, bis der dann dabei ist. sie sind für meine Begriffe hinten extrem stark aufgestellt. Also Theat, super Neuankauf im letzten Jahr schon. Koch, der für so einen Verein dieser Art auch einfach der richtige Führungsspieler ist. Collins, der jetzt schon auch schnuppert am A-Team. Christensen, totaler Mentalitätsspieler. Also die vier finde ich bockstark. Dann hast du im Mittelfeld Chaibi und Larsen. Larsen auch so ein Jahrhunderttransfer wieder, aber auch extrem jung. Und dann musst du dir mal angucken. Usun, der kam ja letztes Jahr mit vielen Vorschusslorbeeren aus Nürnberg. Ja. Hat eigentlich nur eine äußerst mittelmäßige Saison gespielt für das, was man von ihm gesehen und in ihm gesehen hat. Dann auf rechts Lidstorm, den verpflichtest du von, Entschuldigung, hab mich verschluckt, von Freiburg. Der schlägt direkt ein. Dann hast du Bahoya auf der linken Seite und Wahi, den ich vorne fast schon eigentlich abgeschrieben hatte, weil da kam eigentlich nix, als der letztes Jahr im Winter verpflichtet wurde. Und mit so einer Mannschaft, wo du ja jetzt nie sagst, okay, da ist ein Ekitike dabei oder ein Mamouche oder sowas, gewinnst du einfach mal total souverän 3-1 in Hoffenheim. Also das ist richtig, richtig stark. Und ja, die Champions League-Auslosung, da muss man ja auch sagen, bei Frankfurt, wie hat Timo Hardung gesagt, der Sportdirektor, wir wollten Champions League, jetzt haben wir Champions League. Also guckst du die 8 Gegner an und denkst, das ist aber direkt schon mal, das sind ja nur noch Bretter. Aber deshalb gut, jetzt schon die Punkte zu sammeln, weil wenn dann die Champions League in der Belastung da ist, dann wird sicherlich nicht mehr ganz so einfach.
Muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin total fasziniert von dem Einkauf, also von Doan. Wirklich irgendwie outstanding, was der denn in diesem Spiel gemacht hat. Das war ja gefühlt irgendwie alles, was er angefasst hat, war ja wirklich Gold. Und die Historie, tolle Entwicklung, ne? Arminia Bielefeld, Eindhoven, Freiburg und jetzt in Frankfurt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, den werden sie dann wahrscheinlich auch wieder für 150 Millionen verkaufen am Ende der Saison.
Das weiß ich nicht so ganz, weil ich glaube, er ist so ein bisschen anderes Profil als diese Spieler, die ja gerade auch in England viel gesucht werden. Aber was er anfasst, was recht, das erinnert mich so ein bisschen an den Technikchef. Goldene Hände einfach, ne?
Absolut.
Doan goldene Füße, aber das ist natürlich auch so ein typischer Transfer vom SC Freiburg eigentlich gewesen. Und Frankfurt hat ja ganz lange schon auf ihn jetzt praktisch spekuliert. Er wollte auch diesen nächsten Schritt machen und von Freiburg nach Frankfurt ist auf hohem Niveau tatsächlich nochmal ein nächster Schritt. Und ich glaube, so Japaner haben auch insgesamt dann so eine, Asiaten haben insgesamt so eine gute, ja, wie soll ich das sagen, so eine gute Mentalität. Und wenn die sich dann auskennen in dieser Liga auch, dann macht das Ganze nochmal ein bisschen einfacher. Also weißt du, wenn du direkt aus Japan hier hinkommst, dann hast du oft ein bisschen Probleme. Aber er kennt das über Freiburg, der braucht keine große Eingewöhnungszeit. Das ist schon ein Top-Transfer, muss ich sagen. Und die Eintracht, für mich ganz klarer Champions-League-Kandidat, auch in diesem Jahr über die Liga.
Also wenn man sich daran erinnert, wie wir noch über Dino Topplemüller gesprochen haben, als er so das erste Jahr da war, da haben wir beide große Bedenken gehabt.
Ja.
Dann haben ihn schon quasi als die schnellste Trainerentlassung irgendwie in Frankfurt irgendwie tituliert. Und schon ist der Mann tatsächlich nicht nur etabliert, sondern er kämpft sich weiter nach oben und formt da zusammen mit Kosche einfach eine Wahnsinnsmannschaft, jedes Mal wieder. Also absoluten Respekt, was da in Frankfurt passiert.
Wobei man sagen muss, also damals in der Bundesliga war das in seinem ersten Jahr auch okay. Wir haben nur gesagt, ob der überhaupt nach dem ersten Jahr noch Trainer bleibt, weil da sind sie in der Conference League früh raus. Er wirkte so ein bisschen auch getrieben und er hat auch, ich finde, total an Statur gewonnen in seinen Interviews, in seinen öffentlichen Auftritten. Also total. Das ist schon richtig gut.
Total, total. Gut. Dann.
Ja, jetzt, dann, wenn wir schon bei der Champions League sind.
Ja.
So, bitte. Also ich habe gestern Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, kannst du den schönen Mike eigentlich noch einfangen? Ich habe gesagt, ich weiß es gar nicht, ob er schon so angezündet ist, aber ich gehe mal davon aus, auch deine Bedenken im Vorfeld sind alle weg. Das ist, das riecht nach Europa in Müngersdorf, oder?
Ja, mindestens. Es reicht für die Welt eigentlich, aber es ist schon erstaunlich, muss ich gestehen. Es ist, also es ist eine Spielart, die natürlich wahnsinnig viel Spaß macht und es hat auch funktioniert. Und es funktioniert immer besser. Also ich glaube, dass in der Tat es so ist, das fand ich auch ganz gut. Das hat Kwasniok ja auch in den Interviews dann gesagt, dass man muss dann natürlich auch noch irgendwie mal auf Jungs finden, treffen, die einfach auch Bock haben zu experimentieren, die Bock haben, die Spielidee mitzugehen, die Bock haben, sich dann auch reinzuhängen. Bülter selber sagte ja, es war eine mega harte Trainingswoche. Man sah auch, die waren alle auf ohne Ende, haben sich reingehängt ohne Ende. Und da wächst gerade was zusammen und er hat ja so ein paar Entscheidungen getroffen, einfach auch die, wo sich einige Fans auch gefragt haben, so huch, okay, spätestens bei Lead Pacarada, der dann irgendwie gar nicht mehr mitspielen durfte und wo man gesagt hat, ciao, der jetzt inzwischen dann auch bei Heidenheim ist, ging ja alles sehr, sehr schnell. Da ist schon einiges, also es ist dieser Mix aus harten Entscheidungen, Umbruch, neue Leute, versteht sich gut mit Kessler, da passen im Moment sehr, sehr viele Sachen zusammen und das sieht man dann einfach auch auf dem Platz. Wobei ich aber auch sagen muss, dass Freiburg im Moment keine Freiburg-Dinge macht. Oder sie kommen nicht dazu, Freiburg-Dinge zu machen. Also die zwei Spiele, die wir hatten, da bin ich einigermaßen geschockt auch von Freiburg. Ich hätte sie mir deutlich stärker vorgestellt in diesem Spiel. Aber sie waren überrascht und noch ist wohl die DNA oder auch das Konzept Köln nicht entschlüsselt. Und solange das so ist, das darf gerne noch so ein bisschen so bleiben, ist alles gut in Müngersdorf. Wie hast du das Spiel gesehen?
Also ich hab nur die Zusammenfassung gesehen, aber was man da gesehen hat, das war schon imponierend. Ich habe gerade eben zum Technikchef gesagt, der natürlich auch mit einem zufriedenen Lächeln hier saß. Es sind ja auch manchmal so Nuancen, die eine ganze Saison beeinflussen können. Wenn du dich zwei Wochen zurück erinnerst, wie schlecht der FC in Regensburg gespielt hat und dreht das dann in der Nachspielzeit. Da ersparst du dir Diskussionen. Dann gewinnst du ein Spiel in Mainz, was du eigentlich in der ersten Hälfte sehr verhalten spielst, auch in der Nachspielzeit. Und zwei Wochen später sagst du, boah, die können ja richtig gut Fußball spielen. Also wenn diese beiden Ereignisse nicht eintreffen, glaube ich, gehst du gestern auch ein bisschen anders in dieses Spiel rein, nicht so gelöst. Und was Kwasniok-Mannschaften können, wenn eine Mannschaft gelöst ist und dieser Idee folgt, das habe ich ja schon immer zu Zeiten von Paderborn gesagt, also inhaltlich, glaube ich, ein richtiger Top-Trainer. Und auch das, was du gerade eben gesagt hast, die Alten so ein bisschen abgesägt, Pacarada, Heinz und sowas. Das kann ja alles für Unfrieden auch sorgen, normalerweise in der Kabine. Siehst du ja bei Mitaufsteiger. Hier ist es aber so, dann hast du das Gefühl, die sind schon teilweise abgeschrieben, dann spielt aber gestern doch ein Hüseyin Basic, wo man eigentlich auch schon dachte, der ist hinten dran. Also da nutzt er dann ganz gut auch die Breite des Kaders. Und solange du natürlich gewinnst, haben die Aufstiegshelden des letzten Jahres ja auch gar keinen Anlass, irgendwie ihre Unzufriedenheit nach draußen zu tragen. Deshalb waren halt auch die ersten beiden Siege so wichtig. Und zwei Sachen noch, also Thielmann, wo ich immer sage, boah, der läuft zwar viel und er hat das natürlich den Geißbock ins Herz tätowiert. Der spielt richtig guten Fußball. Das darf man dann auch mal sagen. Und Marius Bülter, ja, nach meinen Informationen hatte der Bock oder hat sogar versucht, beim HSV einen Kontakt hinzukriegen. Und ich muss ehrlich sagen, Bülter für 1 Million, den musst du einfach holen, weil der eine gute Mentalität hat. Der hat Tempo, wenn der verletzungsfrei bleibt. Richtig guter Einkauf. Wie auch, ich war mir ja nicht sicher, habe das hier auch gesagt, wie ich auch sagen muss, dass Thomas Kessler insgesamt echt gut eingekauft hat. Das hat Qualität. Und jetzt hast du einfach mal 6 Punkte. Ich traue dem FC auch zu, dass du in Wolfsburg was holst. Und wozu eine Fußball-Euphorie dann auch gerade hier in dieser Stadt führen kann, das weiß man ja auch. Also das ist schon, da sage ich Chapeau, FC, für diesen Saisonstart.
Ja, und man muss auch sagen, das ist sehr, sehr clever gemacht wurde, das Ganze. Ne? Also man hat dann einfach auch geguckt, bei den 20 Millionen, die man ausgegeben hat, wie gibt man sie aus? Und da gingen ja auch teilweise relativ viele Zug- und Zuggeschäfte. Das heißt also, einer wurde abgegeben, man hat wieder Kohle gekriegt. Diese Kohle hat man dann wieder kumuliert mit dem, was man noch hatte, eingesetzt. Also es ist ja im Grunde genommen nicht einfach so, dass man sagt, hier sind 20 Millionen, hau raus, die Scheiße. Sondern du musst ja im Grunde genommen einfach auch Spieler abgeben, rechnest mit diesem Geld wieder. Also ich glaube, im Hintergrund ist das relativ viel Management, wurde dann, das muss dann natürlich auch passen, dann muss die Unterschrift trocken sein, die Kohle muss auf dem Konto sein und all das. Das sind ja dann irgendwie im Hintergrund Dinge, die auch gemanagt werden müssen. Das muss augenscheinlich ja wirklich richtig gut funktioniert haben. Also insgesamt spielerisch, Management, alles gut. Die Fans gestern auch wieder Bombe. Also so kann es sehr, sehr gerne weitergehen. Wobei gibt es jetzt ja mal irgendwie die Auslosung gegen Bayern München im DFB-Pokal.
Gut, fahren die Bayern wieder nicht nach Berlin, ne?
Nee, die fahren nicht nach Berlin. Hm. Das ist mal sicher. Vor allen Dingen, es ist ja in Müngersdorf, also da habe ich gute Ruhe. Und jetzt aber zwei schwere Auswärtsspiele nach der Pause. Das wird knackig in jedem Fall. Knackig wird es auch für den HSV. Ich glaube, das, was man da gesehen hat, es war allerdings, lass mich das sagen, wenn man die Vorbereitung sieht, und bisher war es das beste Spiel des HSV, hat nur leider in einem Derby nicht so viel gebracht, wenn man auf St. Pauli trifft.
Entschuldigung, bitte Reset-Taste oder bist du schon betrunken?
Warum?
Was erzählst du? Das beste Spiel des HSV?
Nein, also wenn man diese ganzen Spiele gesehen hat.
Nee. Ich habe alle Spiele vor Ort gesehen. Also.
Das war nicht so?
Nee. Dann hast du dir jetzt schon ein Prendi reingehauen. Also das ist jetzt wirklich, also jetzt hast du mich aber direkt auf 180.
Was ist
ich weiß
so?
Nicht, also ich weiß also nicht, gut, was du da gesehen hast.
Ich habe sie aus der Ferne nur gesehen.
Nee. Also ganz ehrlich, das war weniger als nichts. Das war gar nichts. Vorgeführt und gedemütigt im eigenen Stadion vom Lokalrivalen, dem ich zunächst mal ein absolutes Lob aussprechen muss für das, was die verpflichtet haben. Also Haun Tonji, also ich kann es gar nicht richtig aussprechen, Pereira Lage, Sinani, also ich weiß nicht, ob alle anderen Manager in der Bundesliga diese Leute kennen, aber das sah nach richtig Fußball aus, das sah nach richtig Tempo aus. Die haben nach dem Aufstieg das System umgestellt, das hat gedauert, Plessin macht einen guten Job. Ich bin ja, das weiß jeder, der diesen Podcast hört, nicht nur, weil ich HSV-Fan bin, ich bin kein großer Fan von St. Pauli und immer dem, ach ja, wir sind so anders und sowas, aber was die sportlich dahingelegt haben, also meinen allerhöchsten Respekt, also völlig verdient, und eigentlich hätte das auch 4-1 ausgehen können. Deshalb meine Frage, was hast du für ein Spiel gesehen? Weil das, was der HSV gespielt hat, war Boden und bewusstlos. Das war keine Qualität, das war einfach gar nichts.
Ja, aber das war doch vorher noch weniger, fand ich.
Nein, also
ich
fand, der hat ja vorher 0-0 in Gladbach gespielt, da haben sie sich völlig solide verteidigt. Also das war ganz, ganz schlimm, weil du einfach gesehen hast, und das ist ja noch krasser, jeder hat es versucht, das war nicht, dass du irgendwie sagen kannst, oh, die sind nicht in dieses Spiel reingekommen oder sowas, sondern da war einfach keine Qualität da. Ich nehme mal das Mittelfeld, Remberg und Capaldo. Jeder für sich ein Zweikampfmonster. Also die würde ich nehmen, wenn meine Tochter eine Party hätte und ich würde sagen, pass auf, bewacht die 80 Mädels, dass da keiner reinkommt an der Tür. Da kommt ganz sicherlich niemand vorbei. Das schwöre ich dir. Aber die können ja keinen Pass kreativ 7 Meter nach vorne spielen. Also dieser Kader ist eine Ansammlung. Ich habe so Puls, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, das ist
Torunariga. Ich kann jedem FC-Fan nur sagen, seid froh, dass ihr den nicht gekauft habt. Werder war angeblich auch dran. Ich habe Torunariga in Erinnerung als U21-Nationalspieler, der bei Hertha ein Riesentalent war, aber immer mal wieder kapitale Fehler eingestreut hat. Das haben andere auch wie Antonio Rüdiger. Ich habe gehört, der hätte in Belgien nicht schlecht gespielt. Also so eine Abwehrleistung, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wo hat denn der den Körperschwerpunkt? Der lag in jedem Zweikampf, lag der senkrecht in der Luft, hat Glück, dass das 2-0 abgepfiffen wird. Das war nämlich gar kein Foulspiel. Also das war eine Abwehrleistung, die spottet ja jeglicher Beschreibung. Und das Allerschlimmste, wo ist denn der Spieler, der irgendwie, wir reden immer davon, wir haben Pfeile. Also das Spiel sieht jetzt so aus. Heuer Fernandes bolzt den Ball von hinten nach vorne. Da steht der 1,99 Turm Königsdorfer und soll den Ball festmachen. Was ist das für ein Fußballspiel? Wo ist denn derjenige, der von 8 oder 10 den Ball nach vorne trägt? Jetzt haben sie gestern Lokonga von Arsenal London geholt. Das ist jemand, der wurde auch viel verliehen. Boah, ich weiß nicht. Also der Spieler ist mir bisher überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise aufgefallen. 4 Monate Transferperiode. Benesch hat sich praktisch angeboten, dahin zu kommen. Da hieß es, oh, der ist zu langsam für die Bundesliga. Ja gut, zu langsam, aber der kann wenigstens mal einen Pass spielen. Also das war sowas von chancenlos. Ich korrigiere übrigens, mit so einer Leistung wie am Freitag, da holst du nicht mal 20, da holst du 15 Punkte. Und jetzt plötzlich, heute auf den letzten Tag, sollen hier noch Leute kommen. Also das war sowas von ernüchternd, sowas von erschreckend. Ich finde keine Worte und ich finde auch keine zwei Mannschaften, hinter die der HSV hinter sich lassen soll. Da brauchst du jetzt ein Fußballwunder, sage ich ganz klar.
Sehe ich ganz genauso. Also momentan wüsstest du auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, der Einzige, der die Form hatte, ist Heuer Fernandes.
Ich bin ja großer Fan von ihm, aber das zweite Tor hat er natürlich auch seine Aktien.
Aber er hat dafür auch dann auch nochmal gleich 5 verhindert. Also es ist
aber die beiden einzigen, die eigentlich eine gute Leistung geboten haben für so ein Spiel, war El Fadli im Zentrum und, das muss man auch noch sagen, bei aller Kritik, Omari, der hat letztes Jahr ganz wenig gespielt. Also da haben sie mal einen guten Griff getan. Das war souverän, aber das waren eigentlich die beiden einzigen, die auf Ballhöhe in diesem Derby waren.
Aber wäre es nicht vielleicht einfach mal angesagt, Stange, Philippe und Paulsen von Anfang an spielen zu lassen und Dompé?
Ja, das ist ja, das, also bei Dompé sage ich, das ist auch ein Coaching-Fehler meiner Meinung nach.
Ja.
Ich glaube, der Plan war, wir fangen mit der Mannschaft aus Gladbach an, spielen so ungefähr 50, 60 Minuten, halten die Nullen, dann kommt Dompé. Dompé kam aber jetzt ins Spiel, da war das Spiel schon völlig verfahren.
Ja.
Den hätte ich von Anfang an gebracht, alleine um auch alles anzuzünden. Bei Paulsen muss man sich die Frage stellen, das ist ein total integerer, guter Junge. Wie kann ich so jemanden zum Kapitän machen? Der ist einfach nicht fit für 34 Spiele und ich brauche doch einen Kapitän am Platz. Der kommt dann immer mal kurz rein und die Quote bei Leipzig war ja auch nicht so, dass du sagst, der erschrickt sich jetzt jeder von den anderen. Stange, junger Typ, das war richtig, den reinzubringen. Das hat halt einfach nicht, es hat halt einfach nicht funktioniert. Aber
Philippe?
Wo bist du jetzt denn?
Ja, bei Philippe bin ich.
Du meinst Ryan Philipp?
Philipp.
Ja, du hast Philippe gesagt.
Wird doch auch Philippe ausgesprochen.
Nee, Ryan Philipp als Luxemburger, Französisch. Ich dachte, du wärst jetzt bei irgendeinem Abwehrspieler, einem Brasilianer mit F. Vielleicht wäre mir das durchgerutscht, dass wir den auch schon gekauft haben oder sowas. Also Ryan Philipp wird da ausgesprochen. Ja, aber der hat bisher halt auch überhaupt gar nichts gebracht. In der zweiten Liga ein richtig guter Spieler. Habe ich mich eigentlich auch gefreut, dass der kommt. Aber der findet halt überhaupt noch gar nicht zu seiner Form. Und was ich dann dazu auch sagen muss, und das möchte ich auch mal ganz klar festhalten, man ist ja auch irgendwo Fan eines Vereins, dass man sagt, ich kann mich mit dem, was die da tun, identifizieren. Ne? Und in den letzten Jahren, finde ich, hat der HSV echt viel richtig gemacht. Der Umgang mit Jatta fand ich toll, wie sich der Verein dahinter gestellt hat. Ich finde es super, wie man zu Vuskovic hält. Über dieses Skandalurteil haben wir schon gesprochen. Aber wie man jetzt mit den Leuten umgeht, die da in der zweiten Liga Leistungsträger waren, die Gesichter des Vereins waren, die ja letztlich auch aufgestiegen sind, das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Also Schonlau ist ja für alle noch gut ausgegangen mit seinem Wechsel zu Vancouver, aber ich rufe dann aus dem Urlaub meinen Kapitän an, ich plane übrigens nicht mehr mit dir. Ich finde, das muss man anders regeln. Man braucht kein Mitleid mit diesen Spielern zu haben. Die haben auch Gesundheit, lieber Technikchef. Die haben auch alle genug Geld für, bekommen, die dafür, aber man kann schon mit den Leuten anständig. Und was gerade mit Robert Glatzel zum Beispiel passiert, das irritiert mich aufs Allerhöchste. Für mich einer der besten Stürmer der Zweitliga-Historie, der sich spielerisch auch nochmal weiterentwickelt hat. Und wenn ich dann höre, der ist zu langsam. Du brauchst auch Kopfballspieler. Ich habe eben gesagt, einer mal, der den Ball vorne festmacht, der auch mal Standards gewinnen kann, der mal einen Ball halten kann im Strafraum. Und wenn ich dann höre oder auch sehe, wie man praktisch mit dem umgeht, dass der am besten auch noch geht, wurde ja wohl auch auf Schalke noch gehandelt und sowas. Also das kotzt mich einfach nur an. Ich muss doch so einem Spieler, der wirklich über 4 Jahre da ist, der die Knochen hingehalten hat, muss ich doch das Gefühl geben, in verschiedenen Spielsituationen, gerade zu Hause, bist du auch ein Mann für mich. Ich weiß überhaupt nicht, was die da gerade veranstalten. Was ist das für eine Kaderzusammensetzung? Was ist das für eine Kaderhygiene? Und ich weiß gar nicht, ob Merlin Polzin, den wir ja hier auch so oft gelobt haben, ob das noch seine Handschrift ist oder ob der nur noch das macht, was Stefan Kunz macht. Ich weiß auch gar nicht.
Das ist doch augenscheinlich. Das ist doch ganz klar. Also ich meine, da kann er sich nicht durchsetzen. Du kannst doch, also wenn es nach Merlin Polzin gegangen wäre, dann kannst du die Hälfte der Einkäufe mindestens von der Liste streichen. Also das ist doch, für mich ist das ganz klar. Also wenn du auch die Doku gesehen hast, inzwischen habe ich sie gesehen, es ist schon jemand, der sich durchsetzen kann, aber augenscheinlich ist es wirklich so, dass am Ende des Tages Stefan Kunz für sich beansprucht, die Entscheidungen zu treffen. Und
genau.
Über den Trainer. Und das und er ist der bessere, natürlich ist Stefan Kunz immer der bessere Trainer und ist der bessere Sportdirektor und hat natürlich auch mehr Ahnung, weil er ja auch älter ist. Natürlich.
Aber was ist denn die Strategie dahinter? Alles, was vorher da war, wo man ja auch drüber sprechen kann. Ich sage auch, Schonlau würde für mich nicht als Innenverteidiger gesetzt sein, weil da mir mittlerweile das Tempo fehlt. Aber sollen denn da alle Strukturen im Verein zerschlagen werden, die es vorher gab oder was? Was ist das für eine Zusammensetzung?
Das kann ich dir sagen. Ich kann ja in den Kopf von Stefan Kunz reingucken.
Okay, gut. Ja.
So. Und ich gehe da jetzt mal rein. Und dann sage ich dir, ich muss unbedingt einen Bundesliga-Kader zusammenstellen.
Das ist aber kein Bundesliga-Kader, den wir da haben.
Aus der zweiten Liga geht's nicht mehr. Also da können wir die Hälfte, müssen wir. Die sind nicht Bundesliga-tauglich. Jetzt habe ich Druck. Jetzt muss ich gucken, dass ich so schnell wie möglich Namen finde und einfach umbaue. So. Und dann merke ich aber, oh, ich habe ja gar nicht so viel Kohle dazu. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, dann suchen wir mal. Und dann fangen die an und dann fängt Stefan Kunz an, Diamantenauge zu spielen. Er hat nur leider keins, er hat ein Kupferauge.
Okay, gut, jetzt lacht auch der Technikchef. Aber ich frage mich, weißt du, letztes Jahr haben wir Marco Richter verpflichtet. Den fand ich früher auch mal ein Riesentalent. Den kennt Stefan Kunz aus der U21. Torunariga auch. Das ist aber Jahre her. Also ich habe dir Benesch eben genannt. Ich war am Samstagabend bei der zweiten Liga. Wenn ich Muslija oder Wanicek sehe, das wären ja beides Jahrhundertverstärkungen für den HSV. Man kann mir doch nicht erzählen, dass es keinen Achter oder Zehner gibt, der ein bisschen Kreativität reinbringen kann. Es kann ja alles der Plan sein. Die Mannschaft reicht nicht für die Bundesliga. Ich stelle alles neu zusammen. Du hattest übrigens, wenn du im April, konntest du davon ausgehen, dass der HSV aufsteigt. Also, ich weiß nicht, ist der Plan, in die Geschichte einzugehen mit den wenigsten Punkten, die der HSV jemals in der Bundesliga geholt hat, oder was?
Also, das wahrscheinlich ist ja
abenteuerlich.
Es ist abenteuerlich. Also,
ist ja gar keine Mannschaft. Dann höre ich immer, wir sind in einem Prozess. Der Georgier kriegt erstmal gelb wegen Ball weg.
Und dann nochmal rot.
Genau, und weil er dann foult, der wehrt sich zumindest dagegen. Aber wo soll der sich denn dran anlehnen? Also ich verstehe überhaupt nicht, ich bin völlig ratlos, und wenn man das jetzt so sagen würde, dann würde dann sicherlich Stefan Kunz einen anlächeln, würde sagen, ja Junge, also wie man Bundesliga-Kader baut, das musst du mir schon überlassen. Ja gut, ich habe das damals in Kaiserslautern gesehen, die sind auch sang- und klanglos abgestiegen. Also das ist, nochmal, wir kriegen mit der Leistung vom Freitagabend, kriegen wir in München 8 bis 12 Stück. Und dann hast du zu Hause gegen Heidenheim wahrscheinlich schon, wo du sagst, okay, wenn du das jetzt nicht langsam gewinnst, dann müssen wir mal ins Personal auch ran.
Aber guter Punkt. Aber wann ist der Zeitpunkt da, dass man sich dann vielleicht auch über Stefan Kunz mal Gedanken macht?
Ja, da ist ja die nächste Frage. Wer soll das denn entscheiden? Im Aufsichtsrat sehe ich keine Kompetenz. Also damals war ich schon überrascht, wie die Auswahl als Nachfolger von Bolt gelaufen ist. Angeblich waren ja in der Endausscheidung Jonas Bolt und Horst Held, wo ich dann auch sage, okay, Wer ist da in der Kompetenz und wer lässt sich mal erklären? Du kannst natürlich sagen, Stefan Kunz hat den HSV nach 7 Jahren in die Bundesliga zurückgeführt. Fair point, ne? Das hat Bolt nicht geschafft, trotz aller guten Strukturen, die er da gemacht hat. Aber ich muss doch einen Plan erkennen. Und ich, tut mir leid, mit all meinem Herzblut dafür, ich erkenne keinen Plan.
Jetzt atmen wir einmal durch. Puh. Machen nochmal den Morgengruß und gucken uns an, was in Augsburg passiert ist gegen den FC Bayern München. Wollen wir darüber reden?
Ja klar, müssen wir darüber reden.
Wir müssen darüber reden.
Klar.
Was bin ich wieder ausgelacht worden?
Poch. Aber von wem bist du ausgelacht worden?
Ich bin ja immer derjenige, der jetzt irgendwie Sandro Wagner feiert, ja, und der ihn hochquatscht und der ihn stark macht und aufbaut, damit er mit Augsburg Unmögliches schafft. Jetzt ist er ein bisschen drüber gewesen, er hat den Kleist gemacht und hat gesagt, mein Kader ist genauso gut wie der von Bayern München. Okay, fair. Das hätte ich sein können. Aber insgesamt war das doch ein Spiel, wo die Bayern einfach mal wieder einfach ihre 10.000 Chancen nicht genutzt haben. Und Kampfschweine wie der FC Augsburg, die gut dagegen gehalten haben zumindest. Und hinten raus wurde es knapp, weil die Bayern einfach gemerkt haben, huch, das ist ja komisch. Was ist denn hier passiert? Die sind ja eingebrochen ohne Ende. Da war ja nichts mehr. Da war gar nichts mehr. Das war ja letzten 25 Minuten war das ja Angsthasenfußball von den Bayern, das habe ich noch nie gesehen. Also schon lange nicht mehr zumindest. Gegen Augsburg noch nie.
Doch, gegen Augsburg tun sie sich traditionell ja, immer schwer.
Aber das war also das, was die da in den letzten 25 Minuten gespielt haben, tut mir in der Crunch-Time, gefallen, aber das ist ja wirklich Wahnsinn gewesen.
Also kommen wir erstmal zu Sandro Wagner. Also ja. Ich weiß nicht, mit wem du darüber geredet hast. Ich würde immer wieder meine Meinung wiederholen. Die unfassbaren Vorschusslorbeeren, die es für ihn in Augsburg gibt, die habe ich nicht verstanden. Ich kann auch sagen, warum. Er hat Regionalliga trainiert in Unterhaching, ist 10. und 1. geworden und war Co-Trainer der Nationalmannschaft. Dann zu tun, als wenn der Wundermann persönlich da Einzug hält, sehe ich auf seiner bisherigen Vita nicht begründet. Vielleicht sagt man, das ist ein Jahrhunderttalent als Trainer, dann mag das so sein. Ich sage trotzdem, dass der Transfer für beide Seiten natürlich absolut Sinn macht. Er ist jemand, der ganz sicher Augsburg so ein bisschen aus diesem Ding rausführen kann, was ja auch die Verantwortlichen ankotzt. Wir sind hier immer so das Aschenputtel und wir halten zwar die Liga, aber keiner mag uns. Und da steht einer, gegelt wie der Kleis, selbstbewusst wie der Kleis, und der sagt einfach, ich bin der Kleis, also ich bin Sandro Wagner.
Ich bin der Kleis.
Wir versuchen was. Aber sie hatten in Freiburg halt auch, Thorsten, hast du übrigens mal die Tür? Die ist offen. Boah, sie ist so warm. Ich habe mich so in Rage geredet, das ist Wahnsinn. Der hat Puls. Aber Thorsten mag halt einfach die Wärme. die haben natürlich in Freiburg auch wahnsinniges Glück gehabt. Eine halbe Stunde gar nicht ins Spiel gekommen und mit dem ersten Torschuss gehen sie dann in Führung. Jetzt hast du natürlich gesehen am Ende hinten raus, das hat Emotionen geweckt, das gefällt den Leuten. Ja, alles richtig. Gute Besserung übrigens auch an Robin Fellauer, ne? Also von Boyer, völlig überflüssige Aktion, natürlich keine Absicht. Aber wie gesagt, dieser ganze Hype, für Augsburg hat es sich eigentlich schon ausgezahlt, weil so viel über Sandro Wagner gesprochen wird. Aber ich warte da noch ein bisschen ab.
Ah gut, okay, aber bei Xabi Alonso tut mir gefallen, aber da hat man jetzt irgendwie auch gedacht, naja, okay, wo war der denn vorher Trainer, was hat der denn vorher gemacht? Also immerhin hat Sandro Wagner, war Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft, aber bei Xabi Alonso hat man dann auch gedacht, oh Gott, wie kommt man denn auf den? Also ich glaube, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, die jungen Trainer, die sind, da muss man vielleicht so ein bisschen unabhängig sehen von den Stationen vorher, sondern vielleicht einfach gucken, was haben sie wirklich drauf, wie sind sie, wie können sie eine Mannschaft dann anzünden. Und das hast du in den Interviews auch gesehen, dass unisono jeder gesagt hat, der tut uns gut, das ist eine ganz andere Nummer, der holt uns aus der Lethargie raus, aus der Kleinstadt, da irgendwie aus dem Kleinstadtgehabe. Also es ist schon einfach auch ein Stück weit gut für Augsburg. Und nochmal, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde den Fußball, den er spielen lässt, deutlich attraktiver, als ich ihn vorher gesehen habe von Augsburg. Vielleicht ist es aber auch so, dass man sich da so ein bisschen beeinflussen lässt von seiner Art, das mag schon auch sein. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu den Bayern, die wir immer wieder filetiert haben. Aber war das jetzt eine Mannschaft, die so übermächtig war, dass du sagst so, boah, okay, alles klar, die reiten da einfach ganz gemütlich durch die Liga durch und durch den Pokal und durch international? Also ich habe da noch meine Zweifel.
Also durch die Liga werden sie ganz easy durchreiten, was man ihnen vorwerfen kann. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Sie waren ja eine Stunde lang hoch überlegen. Sie waren hinten raus ein bisschen schlampig. Kann aber dann auch mal sein, du führst 3-0, hast jetzt im Sommer eine Club-WM gespielt, bist jetzt vielleicht noch gar nicht in diesem Rhythmus so drin. Also das würde ich... Also ich glaube eh nicht, dass ein Bayern-Fan meine Meinung interessiert, aber das würde ich überhaupt nicht so hochhängen. Selbst wenn, natürlich kannst du beim 3-2 dann immer noch einen reinbekommen. Das ist ja vollkommen richtig, was du sagst. Würde aber nichts daran ändern, dass die Bayern ganz souverän Meister werden. Die Frage ist ja eher eine andere. Wenn du jetzt auch die neueste Transferentwicklung siehst. Mhm. Also, dass Woltemade jetzt für 90 Millionen zu Newcastle geht, das ist ja eigentlich wieder ein Schlag ins Gesicht
der Bayern. Das ist geisteskrank, ist das.
Ja. Ja, aber was heißt geisteskrank? Es zeigt ja eigentlich nur, wie komplett irre der Fußball geworden ist in seiner Gesamtheit. Und was ich so ein bisschen erstaunlich finde, ist, dass die Bayern sich jetzt so in so eine, ja, auch immer in so eine gewisse Opferrolle reingeben. Ja, gut, also, nee, das sind wir nicht bereit zu zahlen. Also, das ist ja Wahnsinn, was da in England bezahlt wird. Nochmal nur zur Verdeutlichung. Newcastle ist in der Nahrungskette in England, ich glaube, auf Platz 7 oder 8. Also davor sind United, City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool. Und irgendwann kriegt dann Newcastle irgendeinen Spieler. Bei den Bayern war es ja jahrelang so, wenn die Bayern einen Spieler wollten, dann haben die halt alles bekommen. Die haben sogar Dortmund 2012 die 3 besten Spieler weggekauft. So, haben damit den Wettbewerb der Bundesliga komplett lahmgelegt, sind sowas von überlegen, dass auch gar keiner mehr nach Deutschland kommen möchte, weil eine deutsche Meisterschaft in Deutschland, in der Bundesliga, bedeutet ungefähr so viel, wenn ich den Fünfkampf in der Südkurve meiner Stammkneipe in Köln gewinne. Also eigentlich gar nichts mehr. Und dann wundern sie sich, wenn für die rein internationalen Ziele keiner mehr dahin kommt. Ich finde 70 Millionen für Luis Diaz viel zu viel Geld. Ich finde, der hat jetzt eine gute Scorerbilanz in den ersten Spielen. Der lässt aber auch eine Menge an Hochkarätern eigentlich sogar noch liegen. Und Woltemade überhaupt selbst in den Bereich getrieben zu haben, wir würden für den 60 zahlen plus Boni oder sowas, das ist ja auch eigentlich schon Wahnsinn. Ich finde es ja auch Wahnsinn, was Woltemade da eigentlich erzählt den ganzen Sommer. Erst fühlt er sich beim VfB nicht ausreichend gewürdigt, dann will er unbedingt zu den Bayern und landet jetzt in Newcastle. Wahrscheinlich will er mir gleich noch erzählen, das wäre Kulturhauptstadt Deutschlands und das Wetter wäre da immer so schön oder sowas, Europas. Also das ist auch alles Wahnsinn. Und die Bayern stehen aber schon wieder, also nach Wirtz, ist auch Woltemade weg. Da müssen sie sich auch nicht wundern, wenn die Leute sagen, was ist denn das eigentlich für eine Transferpolitik? So, und jetzt wollen sie Jackson ausleihen. Der kommt aber jetzt vielleicht nicht oder doch heute. Ist noch nicht klar. Der ist immer noch in München. Chelsea bewertet die Situation noch mal neu. Das Ding ist immer noch offen. Delap hat sich verletzt und deshalb wollte Chelsea ihn eigentlich zurückhaben. Da können die Bayern natürlich nichts dafür. Da muss ihm Max Eberl dann noch mal recht geben. Da brauchen wir doch keine Häme drüber auszukippen, wenn sich der Spieler verletzt bei Chelsea. Dann ist es eben so. Aber für mich ist das nicht zielführend, was die Bayern da versuchen. Ich weiß auch gar nicht, für welche Position sie genau suchen. Und nochmal, deutscher Meister wirst du wieder mit 15 Punkten Vorsprung. Aber für die Bayern entscheidend ist ja ab Viertelfinale Champions League.
Ja, und entscheidend ist, wir bekommen jeden deutschen Spieler, den wir wollen.
Ganz genau. Ja. Danke. Nochmal Zitat Max Eberl.
So, das ist
kleiner Nachsatz, wenn wir ihm das bezahlen, was er unbedingt haben will. Ja, wahrscheinlich würde der FC auch jeden Spieler bekommen, wenn er dem 100 Millionen geben würde im Jahr oder sowas, ne?
Ja. Ja, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall interessant, finde ich, dass Newcastle wie irgendwie Kai aus der Kiste gesprungen ist. Und wahrscheinlich.
Ja, das ist ja praktisch saudi-arabischer Staatsfonds, ne?
Ja, ja, gut. Aber das ist ja auch in Ordnung so. Ich meine, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ich finde es immer noch scheiße. Also es ist ja völlig egal, wo du nach England rüber guckst, fast inzwischen.
Ja, aber da ist ja dann auch immer die Frage, Mike, ich glaube, da sollten wir dann auch fair bleiben. Wir können natürlich jetzt sagen, hey, die ganzen Engländer, wo kommt das Geld her? Dieses ganze, teilweise auch Blutgeld. Ja, bin ich dabei. Ich finde es zum Beispiel auch wirklich mittlerweile widert es mich an, wie der FC Barcelona finanziell sich gebärdet und dann noch auf dem Trikot werben für den Kongo, wo die Menschenrechte permanent verletzt werden. Aber die anderen machen es dann vielleicht halb verdeckt. In der Bundesliga gibt es auch Werbungen für Katar und für Airlines und was weiß ich nicht alles. Also da sollten wir auch aufpassen, nicht so moralistisch auf die anderen immer drauf zu zeigen. Wir haben uns die Bundesliga meiner Meinung nach den Wettbewerb an der Spitze schon auch ein Stück weit selber kaputt gemacht.
Das stimmt wohl, das stimmt wohl.
Und die Bayern sind immer noch, glaube, letztes Jahr waren sie vom Gehaltsetat die drittteuersten in Europa und ich glaube, sie sind jetzt immer noch auf Nummer 6. Also rumzuheulen, wir können die Champions League nicht mehr gewinnen, weil wir so wenig Kohle und so wenig und keine Weltklasse-Spieler mehr haben. Das würde ich sagen, das ist einfach ein Argument, das nicht zieht. Und natürlich haben die Bayern immer noch eine Mannschaft, wenn sie nicht verletzt sind, die auch in der Champions League ganz weit kommen können. Aber es geht halt auch um die Breite ein bisschen im Kader. Und es geht dann am Ende auch in den Spielen ab Viertelfinale um die absolute Spitze.
Vielleicht zum Schluss noch, bevor wir in die zweite Bundesliga gehen. Herzlichen Glückwunsch, Niko Kovac zur Verlängerung in Dortmund. Ist es jetzt auf dem Weg, dass er, ja, also, dass er da wirklich länger bleibt sowieso und dass er da jetzt einfach mal guckt, dass er in die Champions League kommt und ist der Kader gut genug jetzt schon, um das zu schaffen?
Ja gut, er hat sie ja letztes Jahr spektakulär noch in die Champions League geführt.
Ja, aber nochmal meine ich ja. Also es ist jetzt
ja noch mal. Das muss ja das Ziel, ist ja jedes Jahr das Ziel und da kann auch kein anderer Anspruch da sein. Ich habe mit dir hier schon mal darüber philosophiert, dass ich finde, dass Dortmund so ein bisschen diesen Hunger verloren hat, einfach mal frech zu sein und vielleicht doch mal in der guten Saison da zu sein, wenn die Bayern halt stolpern. Das hat Leverkusen vor 2 Jahren geschafft. Ich finde, dass der Arbeitsethos von Kovac Dortmund gut tut. Das ist jetzt sicherlich kein Trainer, der sich in irgendwelchen Spielphilosophie-Diskussionen verliert. Aber der achtet auf die Basics. Der hat ein funktionierendes Gebilde auf den Platz gebracht. Das 3-3 in St. Pauli war natürlich wieder ein wahnsinniger Rückschritt. Weil wenn du bis zur 87. führst, 3-1 auf St. Pauli, musst du das Spiel gewinnen. Jetzt gegen Union zu Hause. Das war eine Pflichtaufgabe. Guirassy ist wieder da. Das wird meiner Meinung nach reichen, um in die Champions League einzuziehen. Ich glaube auch, dass Niko Kovac länger in Dortmund arbeiten kann, aber als Konkurrent der Bayern sehe ich sie nicht.
Es ist so, dass ich sagen muss, herzlich willkommen in der zweiten Bundesliga auf Platz 2. Die 11 hat in Berlin 2-0, die hat er weggeknallt.
Wer ist denn eigentlich Erster?
Erster ist Hannover, ist 96 und der Trainer wird bald entlassen.
Ach so, okay. Ich dachte, ich wollte eigentlich auf die große strahlende Marke.
Ach so, ich bin schon.
Ich weiß. Also ich würde sagen, Hannover ist Aufstiegsfavorit Nummer 1. Weil
ja, Nummer 2.
Dieses anspruchsvolle System, dass das schon so greift, Hut ab. Ja, kommen wir auf Elversberg.
Ja. Also kommen wir auf die Hertha. Das ist ja wirklich Wahnsinn, dass diese Mannschaft, wo man vorher gesagt hat,
ja, komm, lass uns gerade. Ich will dir trotzdem mal ein Kompliment machen. Also ja. Ich Titz war Harakiri Kleiss.
Ja, das stimmt.
Ja, aber das stimmt. Elversberg, hast du wieder gesagt, das hätte ich niemals gedacht nach diesem Umbruch. Ich dachte, die müssen aufpassen, dass sie nicht absteigen. Und du siehst einfach, Nils Ole Boek holt gute Spieler, holt gute Trainer. Absolut. Da kann man alle Hüte nur ziehen. Ich habe übrigens gehört in der letzten Woche, dass es ein ganz konkretes Interesse von Borussia Mönchengladbach gibt, ihn zu holen. Da könnte man Gladbach nur zu gratulieren. Es geht wohl um die genaue Postenbeschreibung von ihm. Wie ist das mit Virkus? Sagt Virkus, ich drehe selber ein bisschen zurück. Ist es nebeneinander oder sowas? Boek hat wohl auch 3-4 andere Angebote noch. Aber das scheint ein heißes Thema zu sein. Wäre für Elversberg natürlich ein Wahnsinnsverlust. Aber ich verstehe dann auch, wenn du so lange so gut da gearbeitet hast, dass du dann irgendwann noch in die Bundesliga möchtest.
Aber das Interessante ist ja, und deshalb bekommt er ja auch die Angebote aus der Bundesliga, dass er eins geschafft hat, nämlich die Mannschaft noch mal ein Stück weiterzuentwickeln. Also es ist wirklich krass zu sehen, dass die Arbeit von Steffen einfach weiterentwickelt wird und dass es einfach eine gute homogene Masse ist, die da funktioniert, jetzt schon funktioniert. Und da habe ich großen Respekt vor. Also ich hätte niemals gedacht, also jetzt mal bei Spaß beiseite, dass wir da jetzt plötzlich dann irgendwie schon auf Platz 2 gucken müssen, wenn es um Elversberg geht. Und ich glaube, die Reise ist noch nicht zu Ende. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das so weiterläuft und wenn man dann aber auch die anderen Mannschaften mal im Vergleich so sieht, dann kann das dieses Mal wirklich was werden. Bei Hertha habe ich ein riesen Fragezeichen, weil ich immer gehört habe, vor Saisonstart habe ich immer gehört, ja, also dieses Mal werden sie auf jeden Fall aufsteigen. Das ist jetzt wirklich Zeit und das wird jetzt auch funktionieren. Da ist die Mannschaft gut genug und der Trainer und das ist jetzt eingespielt und so weiter. Letztes Jahr, okay, das war noch irgendwie so, da musste man sich zusammenraufen, da musste man entwickeln miteinander und jetzt aber kann das Ganze greifen. Nichts zu sehen davon. Nichts. Absolut nichts.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Nichts.
Im ersten Jahr ging es so ein bisschen darum, glaube ich, das Ganze einigermaßen zu stabilisieren, genau, dass du nicht ganz runtergehst. Ne? Im letzten Jahr war es lange nicht gut. Dann kam Leitl, hat das sehr stabilisiert. Und dann hast du gedacht, okay, auch mit der Vertragsverlängerung, Riese haben wir darüber gesprochen, da geht's nach oben. Und ehrlich, auch da mal wieder ein Blick nur auf die Aufstellung. Hinten Dardai, Leister, Gechter, Eitschberger, Cuisance, Jensen, Cefuig. Das sind alle Spieler, die haben auch teilweise schon Bundesliga gespielt. Krattenmacher gilt als Riesentalent, Reese. Also ich bin wirklich ein bisschen ratlos. Aber ich habe das zu Beginn gesagt, was auch einen Flow ausmachen kann. Und bei der Hertha ist es so, du gehst hochambitioniert in die Saison, verlierst völlig farb- und leidenschaftslos auf Schalke. Stehst dann zu Hause gefühlt im ersten Heimspiel schon unter Druck, der KSC macht's gut, holst nur einen Punkt. Dann gewinnst du im Pokal in Münster im Elfmeterschießen, auswärts in Darmstadt sagen alle 0-0, jetzt sind wir auf dem Weg der Besserung und dann kommt einfach Elversberg und macht dir so eiskalt den Gar aus. Das sind ja auch dann die Spiele in der zweiten Liga, wenn du gut funktionierst als Kollektiv. Jetzt hast du 2 Punkte, du bist schon 10 hinter Hannover. Spielst ja übrigens 2 Wochen in Hannover. Ich glaube, dass wir in 2 Wochen eine Trainerdiskussion in Berlin haben.
Oh.
Die für meine Begriffe dann, wenn man sich für jemanden entschieden hat, auch ein Stück weit zu früh kommt. Aber es ist klar, du hast so auf die Trommel gehauen, du hast ganz klar gesagt, wir müssen in die Bundesliga, du hast so einen teuren Kader, da ist es auch klar, wenn du so beschissen in die Saison startest, dann wird über den Trainer diskutiert, das ist eben so.
Ja, und ich glaube, wir werden sogar wahrscheinlich in absehbarer Zeit 3 Trainerdiskussionen haben, nämlich in Nürnberg, in Berlin und vielleicht sogar auch beim VfL Bochum, denn Dieter Hecking wird gerade durchgereicht.
Ja.
Und da muss man, glaube ich, jetzt wirklich aufpassen. Ich glaube, da sitzt man vielleicht auch schon zusammen und sagt, na.
Nee, da hat ja Dufner jetzt ganz klar gesagt nach dem Spiel, der bleibt unser Trainer.
Ja.
Ja, das nee, aber das ist schon. Ich
das schon gehört.
Ja, also, aber ich glaube jetzt nicht, dass da in der Länderspielpause was passiert, weil du gerade sagst, die sitzen gerade zusammen. Aber ich bin deiner Meinung, das ist zu wenig. Ich fand sie auf Schalke zwar okay. Der Saisonstart ist auch vom Spielverlauf so ein bisschen gegen sie gelaufen, aber ich bin bei dir. Ich habe auch so das Gefühl, Dieter Hecking hat zwar gesagt, ich habe wieder Bock, Trainer zu sein, aber ja, wenn du ihn auch so hörst in den Interviews, der sieht sich natürlich nicht als Zweitligatrainer. Ne? Also und diese Unzufriedenheit, der Kader ist nicht so richtig komplett, da gehen ein paar Leute weg. Ja, aber da muss ich sagen, Dieter, du weißt doch, wie das ist, wenn eine Mannschaft aus der Bundesliga absteigt. Da wird halt viel zusammengeflickt. Und ich habe gerade im Moment nicht so das Gefühl, dass er so einen Aufbruch oder Begeisterung erwecken kann, wie das letztes Jahr im Herbst war, als er im Abstiegskampf war. Du erinnerst dich, ne?
Ja.
Schwierige Situation. Klose sehe ich wie du. Ein Punkt nach 4 Spielen ist natürlich viel zu wenig. Vor allen Dingen fehlt dir ja in diesem Jahr so der eindeutige, wo du sagst, das ist ein Absteiger, ne? Also die Liga ist für meine Begriffe noch mal ausgeglichener geworden.
Ja.
Abstiegskandidaten wie Fürth gewinnen spektakulär in Magdeburg mit 5-4. Aber auch da muss man sagen, in Nürnberg, Personalpolitik. Letztes Jahr haben wir den Club ja dafür gelobt. Olaf Rebbe ist weg. Das war bisher nichts, was wir da eingekauft haben. Und wenn du auch mal guckst auf das Ende der vergangenen Saison, ist das ja ein Abwärtstrend, der sich schon länger andeutet in Nürnberg. Schwierige Situation.
Sehr schwierige Situation. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dieses Mal vielleicht sogar noch enger wird als letztes Jahr. Weil du einfach wirklich sehr, du hast es gesagt, gleichwertige Mannschaften hast. Und da vielleicht nochmal die Frage, ist das Wunder Arminia Bielefeld schon dahin oder ist das deutlich zu früh, das zu sagen?
Nee, du hast ja gesagt, sie steigen auf. So war es ja mit Mitch Kniat, Elversberg und Bielefeld. Hm. Für die wird es darum gehen, sich einfach in der Liga zu etablieren. Also Das war natürlich letztes Jahr teilweise auch über Level, gerade in diesen Pokalspielen. Das musste ja auch alles mal in der Birne verkraften. Ich glaube, dass Mitch Kniehart ein richtig guter Trainer ist. Die kaufen gute Leute für die Positionen ein. Das wird eine sorgenfreie Saison für Arminia Bielefeld, bin ich der Meinung. Man darf aber auch mal sagen, weil ich auch hier in dem Podcast auch schon mal ein kritisches Wort darüber verloren habe, gerade über sein Ende bei Alemannia Aachen, also was Heiner Backhaus da in Braunschweig hingestellt hat, wenn man dieses Pokalspiel am Dienstag gesehen hat gegen den VfB Stuttgart, das war ja Wahnsinn. Was war das denn für eine Vollgasveranstaltung? Da bist du ja zu Hause fast von der Couch runtergefallen, wie die marschiert sind. Und dann können die das zumindest ansatzweise auch 4 Tage später wiederbringen. Also das ist schon wirklich, das nötigt mir schon allergrößten Respekt ab, was die auch in Braunschweig mit einer eigentlich für mich eher limitierten Mannschaft erschaffen.
Absolut. Absolut. Bestes Spiel übrigens, ich habe es ganz in voller Länge gesehen, ist Magdeburg gegen Fürth gewesen. Unfassbar spannend. Unfassbar. Also ja. Was da an Dramatik einfach nicht zu überbieten. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, also da hat Magdeburg für mich, also das war ja wirklich eine Glanzleistung in der letzten Saison. Wahrscheinlich auch teilweise über die Verhältnisse gespielt und mit einem sehr, sehr guten Trainer. Aber das war auch dieses Mal was, wirklich immer irgendwie auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe. Und Fürth hat es hinten rausgezogen. Und richtig, also da habe ich wieder richtig Spaß an der zweiten. Ich habe immer Spaß an der zweiten Bundesliga, aber das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. 9 Tore, richtig geil, richtig gut.
Ja, vor allen Dingen, Fürth ist ja eigentlich so ein bisschen, hat ja mit der Freistellung von Asusi so ein bisschen seinen Weg verlassen, ne? Aber die spielen, schießen unfassbar viele Tore. Der Spielverlauf, wie du sagst, war ja geistesgestört.
Ja.
Dass die hinten raus, Magdeburg muss ich auch finden nach Titz noch. Ich finde Fiedler auch einen interessanten Coach, aber hoffe, wird da auch keiner nervös. Aber das war einfach, ja, du kannst wirklich sagen, die zweite und die dritte Liga, finde ich, sind deshalb so interessant. Ich habe das ja hier auch schon mal gesagt. Wenn du in der zweiten Liga einen Rekordetat hast, vielleicht von 2 oder 23 Millionen, dann gewinnst du trotzdem nicht im Vorbeigehen eine Mannschaft, die 12 oder 13 Millionen hat. Und in der dritten Liga gewinnst du mit 9 Millionen gegen 5 Millionen auch nicht einfach so im Vorbeigehen. In der Bundesliga, da sind die Lücken so eklatant, dass dann Geld schon Tore schießt. 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber deshalb ist die zweite Liga eigentlich gar nicht tippbar und wirklich echt Spektakel.
Also wenn wir bei Magdeburg sind, dann sag mir doch mal, wie Ela Tissen gegen Magdeburg ausgeht.
Ja, das war schon ein bisschen bitter, ne? Oder?
Ja, das war sehr bitter. Das war
also bei allem Respekt vor Magdeburg finde ich echt einen großartigen Club, aber ich hätte an Elatissen schon auch einen Bundesligisten gewünscht und auch Cottbus gegen RB Leipzig, boah, gefällt mir nicht so ganz. Oder was sagst du?
Nee, also das ist ja das, was den Pokal wirklich ausmacht. Aber am Ende des Tages, so ist es dann so, dass Elatissen vielleicht dann wenigstens ins Halbfinale kommt und dann vielleicht dann an Stuttgart scheitert und Bayern reißt es dann doch wieder. Nein, natürlich nicht, aber gut.
Die Bayern sind noch raus in Runde 2, hast du
gesagt, oder? Ja, die Bayern sind auf jeden Fall raus. Hertha wird auch raus sein gegen Elversberg am 28.10. Paderborn wird es machen gegen Leverkusen, da bin ich mir sicher. Wolfsburg fliegt raus gegen Holstein Kiel. Also das Orakel, merkst du, ist schon wieder. Heidenheim wird natürlich klicklich untergehen gegen den HSV.
Komm, sag mir als Letztes, was sagst du denn dazu, dass Leroy Sané nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde?
Boah, das ist die schwierigste Frage eigentlich. Aber ich beobachte ihn nur am Rande und muss gestehen, dass das eben einfach auch gerechtfertigt ist. Also bei Leroy Sané ist es so, ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist, vielleicht einfach dann doch zu sehr die Leoparden-Mäntel leer gekauft irgendwie und achtet irgendwie auf Dinge, die, ich habe keine Ahnung, was in dem Jungen los ist. Ich hatte lange Zeit irgendwie ein gutes Gefühl bei ihm, aber dann, er hat es ja nie richtig bewiesen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber nie richtig bewiesen, dass es ein Topspieler ist, nie. Es war immer gut und es waren immer tolle Ansätze und es ist irgendwie so dieses ungeliebte Talent, ewige Talent, nenn es wie du willst, aber über das Talent ist er für meinen Dafürhalten nie hinausgekommen und irgendwann finde ich es dann konsequent von Julian Nagelsmann, dass er sagt so, das ist jetzt dann aber auch mal gut.
Nee, da sind wir uns ja eh total einig. Ich hatte es eher ein bisschen angesprochen, weil er war ja am Schluss jetzt wieder dabei. Dann ja, geht er ein Jahr vor der WM zu Galatasaray,
ja,
wo du sagst, bei allem Respekt, die haben gut eingekauft. Aber da muss in der Champions League dann wirklich auf höchstem Niveau auch was kommen, um dann zu sagen, ich habe den Anspruch weiter in der Nationalmannschaft zu spielen, weil die türkische Super League nicht zu den Elite-Klassen gehört, das muss man leider sagen. Galatasaray, glaube ich, kann eine gute Rolle spielen und ich glaube, er hat einfach ein Zeichen damit gesetzt und das gefällt mir eigentlich, dass er sagt, okay, ihr müsst Stammspieler sein, ihr müsst Spielpraxis haben und wenn du dich einfach verabschiedest in eine Spielklasse, die unterhalb dem Niveau der Bundesliga oder den Top-3-Ligen ist, dann musst du schon exorbitant gut auffallen und wenn du das nicht tust, lade ich dich nicht ein. Das hat mir ein bisschen in den letzten Jahren so gefehlt, diese letzte Konsequenz. Man kann zwar an Leuten festhalten, wenn sie Verdienste haben, aber wenn sie nicht spielen, du musst in Form sein. Und deshalb fand ich das ein gutes Zeichen von Nagelsmann. Das wollte ich damit sagen.
Ja.
So, dann zum Schluss noch, bevor ich los muss. Wir dürfen noch nicht gratulieren, weil es ja erst morgen, aber morgen hat Andreas Möller Geburtstag. Deutschlands, was die Vielseitigkeit der Titel angeht, erfolgreichster Spieler aller Zeiten, weil der hat alles gewonnen, außer dem Europapokal, der Pokalsieger. Den hat er nur noch in seiner Endphase praktisch oder in der Übergangsphase erlebt. Das ist schon Wahnsinn, wie der auch früher teilweise hier als Heimtier und für die großen Spiele nicht. Da empfehle ich nun mal, guckt euch mal das Champions League Finale 97 Dortmund gegen Juve an, wie stark Andreas Möller da gespielt hat. Er spielt übrigens den letzten Pass auf Ricken. Lupfen, jetzt lupfen, 3-1. Also, feier schön. Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber.
Das hat, glaube ich, Andreas Möller auch gesagt. Ne?
Das hat Andreas Möller gesagt.
Wahnsinn. Naja gut, also wenn du, obwohl das stimmt eigentlich so, schön anzusehen, anmutig, oft auch in der Kritik, aber am Ende werden alle sagen, er war der vielseitigste Podcast-König aller Zeiten. Mike
Taschentuch, Leis. Taschentuch.
Ganz dicke Eier.
Ja.
Ach so, übrigens noch eins. Ja. Donnerstagabend sind wir Live-Podcast, ne?
Richtig.
Mike, in Soest.
Wahnsinn.
Größte Kirmes in Deutschland. Ist, also wenn wir zwei kommen, ist natürlich Kirmes in der Stadt.
Ja.
Sonntagabend, ne?
Dann aber richtig Eier, würde ich sagen.
Ganz genau.